Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts von Neustiften. Ich freue mich sehr, heute ein Gespräch mit Anja Tröckner von Aktion Deutschland Hilft zu führen. Und wir sprechen über das Thema Hochwasser, Fundraising im Hochwasser und ein wenig über Aktion Deutschland Hilft. Hallo Anja Tröckner, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Herr Schiemens, ich grüße Sie.
Ja, schön, dass Sie die Zeit haben, an diesem Podcast teilzunehmen. Aktion Deutschland Hilft sitzt ja in Bonn und Sie wohnen ja auch in der Nähe. Das heißt, das Hochwasser im Juli war gar nicht so weit von Ihnen entfernt.
Stimmt, das war nur ein Steinwurf von uns entfernt. Aber wir haben das große Glück, dass von unseren Mitarbeitern niemand direkt betroffen war.
Ach schön. Aber wenn es nur ein Steinwurf entfernt war, dann unterscheidet sich ja diese Katastrophe von den Katastrophen, die Aktion Deutschland Hilft ja sonst betreut, erheblich, denn die sind ja auf anderen Kontinenten. Was macht das in der täglichen Arbeit mit Ihnen, diese Nähe, diese Betroffenheit?
Also das Fundraising an sich ist schon das Gleiche, wie wir es auch für Auslandseinsätze haben. Das unterscheidet sich nicht wirklich. Was sich unterscheidet, das ist die Resonanz, die wir hier in Deutschland haben. Einmal von den Spendern selber, die zum Teil auch spenden, weil sie Familie oder Freunde im Katastrophengebiet haben. Und auch, weil die Menschen, die betroffen sind von der Katastrophe, sich bei uns zurückmelden und nachfragen, wie sie Unterstützung bekommen. Das haben wir nicht, wenn wir in Afrika oder in Asien Einsatzfälle haben.
Haben viele Menschen vielleicht vorher gedacht, Aktion Deutschland Hilft ist tatsächlich nur für die internationale Arbeit zuständig? Und einige werden erstaunt gewesen sein, ADH, wie wir manchmal die Organisation abkürzen, also ADH in Deutschland. War das für einige Menschen genauso erstaunlich, dass sie auch in Deutschland agieren als Bündnis?
Es war für uns selber ja erstaunlich, weil eigentlich ist es ja gar nicht unser Schwerpunkt. Wir haben allerdings jetzt schon in unserer 20-jährigen Geschichte den vierten Einsatzfall hier in Deutschland. Deswegen können wir gar nicht mehr sagen, dass wir nicht auch in Deutschland helfen, wenn Katastrophen da sind. Unser allererster nach der Gründung vor 20 Jahren war auch ein Hochwasser hier in Deutschland. Von daher schließt sich so ein bisschen der Kreis in unserem Jubiläumsjahr. Ich glaube nicht, dass die Spender oder auch die Mitarbeiter hier bei uns im Haus ein Problem damit hatten oder gedacht haben, dass es nicht zur Aktion Deutschland Hilft passt. Weil Katastrophe, egal wo auf der Welt, wenn Menschen in Not sind und humanitäre Hilfe brauchen, da sind wir natürlich im Einsatz. Und weil zu unseren Bündnisorganisationen auch Katastrophenschutzorganisationen hier in Deutschland gehören, UNITA zum Beispiel, Malteser und der ASB, bietet sich das ja auch an, dass wir als Bündnis gemeinsam mit den Organisationen und anderen Hilfsorganisationen, die helfen können, dann auch einen Aufruf machen.
Ja, das ist aber vielleicht nochmal ein ganz guter Hinweis, liebe Frau Tröckner. Mögen Sie für die wenigen Hörerinnen und Hörer, die Aktion Deutschland Hilft vielleicht nicht kennen, kurz beschreiben, was Aktion Deutschland Hilft ist?
Ja, wir sind ein Bündnis von Hilfsorganisationen. Zu uns gehören über 20 Hilfsorganisationen, die vor allem im internationalen Kontext humanitäre Hilfe leisten. Dazu viele Organisationen, die hier in Deutschland auch einen klassischen Schwerpunkt haben, wie UNITA, Malteser, AWO, ASB, aber auch Organisationen, die international sehr stark sind und mit großen Verbänden helfen, wie World Vision oder CARE zum Beispiel. Und über den Paritätischen Wohlfahrtsverband haben wir auch noch weitere Organisationen angeschlossen, die in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht erst mal ein bisschen kleiner sind, aber durch ihre Spezialisierung durchaus sehr relevant sind in der humanitären Hilfe, wie HelpAge zum Beispiel, die sich um alte Menschen kümmern, oder Handicap International, die nur in Deutschland klein, aber international sehr groß sind, die sich um behinderte Menschen kümmern. Und deswegen sind wir, glaube ich, ziemlich breit und gut aufgestellt, um in vielen Krisen helfen zu können.
Und gerade in der Hochphase des Hochwassers, als jeden Tag diese furchtbaren Bilder durch den Fernseher und Social Media kamen, waren Sie natürlich mittendrin in Ihren Maßnahmen, in Ihren Kampagnen. Nun ist ja diese Nähe der Katastrophe, diese persönliche Nähe, die räumliche Nähe, ist das nicht eine zusätzliche Belastung für Ihr Team?
Ich glaube nicht, dass diese räumliche Nähe die Belastung ist, sondern eher die Heftigkeit der Katastrophe. und weil wir extrem viel Resonanz bekommen haben, sowohl am Telefon als auch per E-Mail. Wir haben an einem Tag alleine über 1800 E-Mails bekommen. Das war bisher der Spitzenreiter. Und wir sind eigentlich ja nur ein kleines Team. Wir arbeiten mit rund 35 Personen hier nur bei uns im Aktionsbüro, haben einige Aushilfen jetzt für den Einsatzfall und ehrenamtliche Mitarbeiter, die uns helfen. Aber wir sind eigentlich wenige Leute, um das Ganze hier abbilden zu können. Und das hat uns, glaube ich, am meisten überrannt. Und dass wir viele persönliche Schicksale auch erfahren haben durch Telefonanrufe und E-Mails, dass betroffene Menschen angerufen haben, am Telefon geweint haben, weil sie Hilfe brauchten, verzweifelt waren. Das war, glaube ich, eher, was uns zu schaffen gemacht hat und gar nicht so sehr die räumliche Nähe. Wir hatten 2013 auch Einsatzfall, als in Ostdeutschland und Bayern Hochwasser war. Und da hatten wir ähnliche Reaktionen auch hier bei uns, aber nicht ganz so viel wie in diesem Jahr, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass die ARD sehr großen Aufruf für uns gemacht hat und wir dadurch auch nochmal einen höheren Bekanntheitsgrad erlangt haben.
Ja, 1800 Mailings an einem Tag ist natürlich eine riesige Menge. Und ich höre ja raus, dass die Emotionalität bei Ihnen und Ihrem Team bei solchen Katastrophen nach 20 Jahren Arbeit immer noch da ist, egal ob es im Inland oder im Ausland ist. Das heißt, bei aller Routine, Sie und die anderen Mitarbeitenden sind nicht abgestumpft, oder?
Das ist unsere Antriebsfeder, glaube ich, bei allen Mitarbeitern, die wir hier haben, alle Kollegen, egal ob die im Homeoffice jetzt arbeiten oder hier bei uns im Aktionsbüro sind. Aber was, glaube ich, dazu kommt, wir sind mit vielen Leuten schon sehr lange hier. Also ich bin seit 16 Jahren bei Aktion Deutschland hilft und etliche von meinen Kollegen auch. Und das hilft natürlich, dass wir uns gut vorbereiten konnten und auch gewisse Routinen schon entwickelt haben. Also wir haben zum Beispiel Einsatzfallmanual, in dem ganz viele Checklisten auch drin sind, was wir alles machen wollen im Einsatzfall. Damit wir das auch ein bisschen absichern können, falls jemand nicht da ist oder krank ist oder ganz plötzlich ausfällt. Und das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, um ganz schnell auch den Bedarf abdecken zu können. Die Leute fragen ja, die wollen Logos haben, die wollen Sammeldosen haben, die brauchen Fotos, Pressemitteilungen, Kurztexte. Auf der Webseite wird erwartet, dass wir Informationen einstellen. Und das muss alles schnell gehen. Das ist bei Katastrophenhilfe tatsächlich so, dass wir innerhalb der ersten zwei Wochen 80% der Spenden auch bekommen für die Hilfe, die wir leisten können. Und das heißt aber für uns im Team, dass wir auch in der ersten Woche hier rund um die Uhr arbeiten und Wochenende durcharbeiten.
Ja, und Sie haben ja eine wahnsinnige Betroffenheit und Hilfsbereitschaft erlebt. Sie haben gerade darüber gesprochen, dass es auch im Fernsehen Aufrufe gab. Es gab ja auch extra eine Gala, die ja zur Hilfe der Hochwasseropfer. Diese große Hilfsbereitschaft, hat Sie das überrascht?
Überrascht in dem Sinne nicht, weil ich glaube, dass die Solidarität in der Bevölkerung immer schon groß war, wenn Katastrophen passiert sind. Das sehen wir ja daran, dass Katastrophenhilfe generell Spendenthema Nummer eins ist, egal wo auf der Welt etwas passiert. Und das Wichtigste ist aber, dass wir mit Medienberichterstattung schaffen, zu den Leuten nach Hause zu kommen. Dass wir in der Zeitung stehen, dass wir im Radio und im Fernsehen Beiträge haben. Und wenn die Medien die Bilder auch tatsächlich zeigen und die Informationen geben, was passiert ist, dann ist schon die Bereitschaft zu helfen sehr groß. Und das war jetzt bei dieser Katastrophe, bei diesem Einsatzfall enorm, dadurch, dass die ARD mit allen Rundfunkanstalten über zwei Wochen quasi nonstop aufgerufen hat zu spenden und sogar einen ganzen Benefits-Tag gemacht hat, von morgens bis abends mit der großen TV-Show, aber morgens auch die Radiostationen ganz aktiv Spenden gesammelt haben. Und das war für uns wenigstens, ich weiß nicht, ob es schon mal eine andere Organisation erlebt hat, das war für uns auf jeden Fall das erste Mal, dass wir so eine lange und intensive Resonanz in den Medien hatten.
Über 350 Millionen Euro, der aktuelle Stand etwa, wurden gespendet. Es ist ja nicht vergleichbar mit anderen Katastrophen in dem Volumen. Wie schätzen Sie das ein, diese hohe Hilfsbereitschaft? Ist es diese Regionalität auch? Ist es diese Hilfsbereitschaft im eigenen Land? Ist etwas passiert?
Also für den Tsunami in Südostasien 2004 wurde noch mehr gespendet. Da war das Spendenergebnis von allen Hilfsorganisationen bei ungefähr dem Doppelten von dem, was wir jetzt für Hochwasser in Deutschland an Spenden erhalten haben. Aber wenn ich mir anschaue, wofür wir als Aktion Deutschland hilft am meisten Spenden bekommen haben, wir haben von den 350 Millionen, die Sie gerade erwähnt haben, 172 Millionen Anteil. Das ist für uns als Bündnis tatsächlich das höchste Einzelergebnis, was wir haben. Für den Tsunami hatten wir damals auch so um die 126 Millionen Euro an Spenden erhalten, aber danach sind die Beträge doch deutlich geringer. Ich glaube schon, dass es eine Bedeutung hat, dass es eine Katastrophe im eigenen Land ist. Das wird noch mal viel mehr Menschen auch animiert haben zu spenden, die vielleicht der Auslandshilfe nicht ganz so trauen, aber das, was nebenan passiert, doch gerne unterstützen wollen. Wir haben es 2013 ja schon mal erlebt, als wir für das Hochwasser am Elbe und Oder aufgerufen haben. Da hatten wir auch sehr viele Spenden bekommen, auch sehr viele, die explizit nur für Deutschland geben wollten und hatten im selben Jahr ein Erdbeben. Nee, gar nicht war ein Tsunami, weil das ein Tsunami auf den Philippinen. Das war kein halbes Jahr danach. Und dann dachten wir schon, oje, wenn wir jetzt die ganzen Deutschlandspender anschreiben und um Hilfe bitten, dann haben wir viele Kosten für die Mailings und für die ganzen anderen Maßnahmen, die wir üblicherweise planen, und wenig Resonanz. Und wir waren ganz positiv überrascht, wie viele von den Spendern, die wir damals über die Hochwasserkatastrophe bekommen haben, auch bei einer Katastrophe im Ausland geholfen haben. Also das war schon sehr schön zu sehen, dass die Solidarität sich nicht nur auf Deutschland und den Nachbarn beschränkt, sondern auch international war.
Ich denke auch, dass eine solche Katastrophe in der unmittelbaren Nachbarschaft einem natürlich erstmal näher ist, wenn es in Nordrhein-Westfalen oder im Rheinland-Pfalz oder in Bayern ist, als wenn es irgendwo auf einem anderen Kontinent ist. Ich glaube auch, dass diese Hilfsbereitschaft, die ausgelöst wird durch diese Betroffenheit und dieses Verständnis, was Katastrophen für Menschen bedeutet, die einem so nahe sind, sicherlich auch hilft, das zu übertragen auf Menschen, die weiter weg sind. Ich glaube, wir haben ja im Fundraising das Thema, dass der Markt stagniert und dass wir das Gefühl haben, es gibt eine Spendenmüdigkeit, zumindest in den mittleren Altersgruppen. Und wir erleben ja nun durch die Hochwasserkatastrophe eine sehr vitale Spenderschaft in Deutschland. Glauben Sie, dass das eine Chance ist, auch das Fundraising wieder zu beleben, weil die Spenderinnen und Spender jetzt deutlicher nochmal spüren, was Katastrophe bedeutet?
Ich bin nicht davon überzeugt, dass die Spendenbereitschaft generell zurückgegangen wäre. Die hat sich nur verlagert. Aber die Leute haben ja schon auch in den letzten Jahren gespendet. Es gibt natürlich immer ein paar Modetrends, ist ja klar. Es gab den Trend, vielleicht mehr für Tierschutz zu spenden. Heute spendet man vielleicht gerne auch für Umweltschutz, auch die jüngeren Zielgruppen vielleicht. Aber Nothilfe und Katastrophenhilfe war immer schon in all den Jahren. Ich bin seit 30 Jahren im Fundraising. Seit 30 Jahren war Nothilfe immer schon Spendenthema Nummer eins. Und wenn Katastrophen waren, die stark im Fernsehen auch gezeigt worden sind, haben die Leute immer schon extrem viel gespendet. Egal für welches Land und für welchen Zweck, ob es jetzt ein Erdbeben war oder wie jetzt eine Flutkatastrophe oder große Hungersnot, da sind die Menschen doch sehr hilfsbereit. Von daher würde ich nicht sagen, dass die Deutschen an sich spendenmüde sind. Das will ich nicht behaupten. Es verlagert sich nur und ist vielleicht ein bisschen anders und vielleicht auch mit mehr freiwilligen Arbeit und anderem Engagement. Aber das muss man ja alles auch mit einbeziehen. So Flüchtlingshilfe zum Beispiel. Wie viele Menschen haben sich da in den letzten Jahren ehrenamtlich engagiert? Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, ich finde das schön, dass Sie nicht in das Klagelied einige andere in unserem Markt einsteigen und sagen, oh, alles wird schwieriger, die Menschen werden immer älter, junge Menschen wollen nichts geben. Also diesen Optimismus oder auch diesen positiven Blick, es ist ja kein Optimismus, Frau Tröken, es ist ja Ihre Erfahrung. Und diese Erfahrung teilen ja andere auch und ich schätze das ähnlich ein. Gesellschaftliches Engagement, soziale Verantwortung, Nächstenliebe, all diese Themen, glaube ich, werden nicht aussterben und Menschen finden ihren eigenen Weg, um zu helfen. Und man merkte ja auch bei der Hochwasserkatastrophe, dass ja alle Bevölkerungsschichten, Unternehmen, Radiosender, aber auch Vermögende sich engagiert haben. Das heißt, dieses nicht wegschauen und tatsächlich nicht nur zum Spaten zu greifen und loszufahren, sondern auch wirklich große Geldbeträge zu überweisen, das hat dieses Hochwasser definitiv ausgelöst. Jetzt gibt es ja bei uns in diesen 30 Jahren, die wir beide ja schon in diesem Markt unterwegs sind, ja immer wieder die Debatte, es gibt den katastrophenspendenden Menschen und es gibt den normalspendenden Menschen. Und der klassische katastrophenspendende Mensch ist schwer für normale humanitäre Einsätze zu gewinnen. Ist das etwas, was heute immer noch gilt? Machen auch Sie bei ADH die Erfahrung, dass es einen Teil der Spenderinnen gibt, die brauchen diese starke Emotion, diese starken Bilder, diese hohe Betroffenheit und nur dann reagieren sie auf Spendeneinladungen oder verändert sich das vielleicht auch gerade?
Ich glaube, auch diejenigen, die für Katastrophenhilfe spenden und dann für eine Katastrophenhilfsorganisation danach nie wieder, sind nicht unbedingt Nichtspender. Die spenden vielleicht in der Regel für andere Zwecke und nicht für Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel, was vielleicht naheliegen würde, sondern engagieren sich für Projekte, ich sage jetzt mal Katastrophenschutz in Deutschland oder für den Kindergarten um die Ecke oder sowas. Es gibt ja ganz viele soziale Zwecke, wofür man sich engagieren kann. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir sehr viele von den Spendern, die wir neu dazu gewinnen durch Katastropheneinsätze, danach auch noch für andere Hilfskampagnen ansprechen können und gewinnen können. Wir haben seit einigen Jahren auch ein Programm, um Dauerförderer zu gewinnen und haben da mittlerweile auch einen sehr guten Stamm von Spendern, die regelmäßig, monatlich in der Regel helfen, um für die Nothilfe weltweit auch gewappnet zu sein oder für Katastrophenvorsorge, dass viele dann auch sagen, das finden sie wichtig, um zu helfen, dass Katastrophen nicht mehr werden und wenn sie schon passieren, dass wenigstens die Menschen vor Ort dann auch wissen, was sie tun können, um sich selbst auch zu schützen und auch nicht immer wieder Hab und Gut verlieren bei jedem Hochwasser. Deswegen kann ich das gar nicht so genau beantworten. Ich glaube, es gibt da ganz verschiedene Spendergruppen. Es gibt immer welche, die nie spenden, die auch jetzt bei den bewegenden Bildern nicht gespendet haben und das auch nicht einsehen, helfen zu können oder helfen zu wollen. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass es Spender gibt, die unterstützen im Jahr 10, 12, 20 Hilfsorganisationen und machen das mit großer Begeisterung. Also ich glaube, es gibt nicht den einen Spender.
Das stimmt, den gibt es definitiv nicht. Und nicht jeder Mensch ist auch bereit, anderen zu helfen. Das zeigt sich da auch. Und Sie haben natürlich vollkommen recht, wenn ich eine Organisation bin, wie beispielsweise Johanniter Malteser, ASB oder AWO. Und ich war ja selber mal auch in einer solchen Organisation aktiv. Und wenn wir in der Katastrophe dann auf einmal Spenderinnen und Spender hatten, die dann reagiert haben, aber zwischen den Katastrophen nicht, dann waren sie für uns natürlich dann nicht Spendende. Aber wir haben natürlich nicht auswerten können, ob sie nicht weiterhin ihre Patenschaft in einer Kinderschutzorganisation haben oder den Naturschutz oder vielleicht auch Tierschutz unterstützen. Das ist vollkommen richtig, diesen Blick auf den ganzen Markt zu haben, der fehlt dann solchen Organisationen. Vielleicht zwischendurch eine ganz private Frage, liebe Frau Tröckner. Glauben Sie, dass eine solche Hochwasserkatastrophe die Menschen und die Politik sensibler macht für das Thema Klima?
Auf jeden Fall. Bei den Spendern sehen wir das ja schon, dass das ein Thema ist und dass das auch immer wieder aufkommt in den Gesprächen, die wir haben. Ich glaube auch, dass es bei den Unternehmen ein Thema ist. So viel Nachhaltigkeit wie in den letzten Monaten und Jahren gab es ja eigentlich noch nie bei den Produkten, die hergestellt werden oder vertrieben werden. Politik hat es ja, sieht man ja an der Bundestagswahl, als eins der Top-Themen auf der Liste. Und ich glaube, die kommen auch jetzt wenigstens hier in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz an dem Thema nicht mehr vorbei. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ist nur die Frage, schaffen wir den Transfer auch zu den internationalen Hilfsprojekten, die für uns ja ganz wichtig sind. Was nützt uns denn ein ganzer Klimaschutz und für Katastrophenvorsorge etwas zu tun, wenn wir nicht auch die Länder im Blick haben, die ziemlich weit entfernt sind, so Bangladesch oder afrikanische Länder, die immer wieder von Dürren betroffen sind. Und das ist, glaube ich, jetzt die große Kunst für uns als Hilfsbündnis, dass wir den Spendern da auch diese Projekte und die tollen Hilfskampagnen unserer Organisationen nachbringen müssen.
Ja, und das Großartige ist, Sie haben ja einen breiten Blick mit Ihren 20 Partnerorganisationen innerhalb des Bündnisses auf unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Größen der Organisationen. Und Sie haben es ja auch gesagt, Sie haben auch Organisationen dabei, die im Inland agieren, andere dann tatsächlich in ganz speziellen Themen. Diese Benchmark untereinander, ist das auch einer der Mehrwerte, die die Mitgliedsorganisationen so definieren?
Ich glaube, der große Mehrwert ist, dass wir miteinander sehr viel reden. Wir haben auf ganz vielen Ebenen Arbeitsgruppen. Die Fachleute der Mitgliedsorganisation tauschen sich aus, die Medienleute, die Projektleute, die für Qualitätssicherung stehen, die Fundraiser. Das ist schon mal gut. Wir lernen voneinander und wir entwickeln nicht nur das Bündnis Aktion Deutschland hilft weiter, sondern die einzelnen Organisationen entwickeln sich auch weiter. Das ist, glaube ich, schon mal ein großer Mehrwert. Wir haben ganz viel getan im Bereich Standards der humanitären Hilfe, worauf wir auch sehr stolz sind, dass wir da so viel schon schaffen konnten und da auch einen guten internationalen Ruf genießen mit dem, was wir da anbieten. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Akademie auch gegründet und haben ein großes Trainingsprogramm in dem Bereich. Und das ist für uns schon ganz wichtig, dass wir so den Gesamtkomplex humanitäre Hilfe beleuchten. Also dass wir nicht nur gucken, dass wir Spenden sammeln, um die Hilfsprojekte zu finanzieren, sondern dass wir auch helfen, diese ganz effizient und effektiv einzusetzen.
Großartig. Lassen Sie uns noch mal kurz zurückkommen zum Schluss auf die 172 Millionen Euro, die Aktion Deutschland hilft gesammelt hat und die Menschen, die in ihrer Verzweiflung bei Ihnen anrufen. Was sagen Sie einer betroffenen Familie, die sagt, uns ist das Haus weggeschwemmt worden, wir haben kein Geld, wir brauchen Hilfe? Wie gehen Sie mit solchen Anfragen um? Und oder ganz platt formuliert, was machen Sie eigentlich mit dem Geld?
Das sind zwei verschiedene Fragen, die kann man nicht in einer Antwort zusammenfassen, so einfach. Also das Erste, wie gehen wir mit den Anfragen um? Die haben für uns höchste Priorität, das will ich erstmal sagen. Das ist für uns ganz wichtig, dass die Menschen, die betroffen sind, von uns auch sofort eine Antwort bekommen. Wir haben eh bei uns die Maxime, dass wir Anfragen ganz schnell beantworten. In der Regel innerhalb von 24 Stunden erhält jemand auf eine E-Mail oder auch auf eine Nachricht auf unseren Anrufbeantworter eine Antwort. Vielleicht jetzt gerade im Einsatzfall sind es auch mal 2 Tage, die jemand warten müsste. Aber die betroffenen Anfragen, die ziehen wir sofort vor. Das ist für uns schon mal ganz wichtig. Wir sind ja selber nicht, und das ist die große Krux bei der Beantwortung dieser Frage, wir sind ja nicht operativ tätig, sondern das sind unsere Mitgliedsorganisationen. Deswegen können wir auch keiner Familie sagen, dass wir jetzt ganz konkret in dem Fall helfen und da auch jemanden losschicken, der hinfährt und einen Bautrockner vorbeibringt oder was die Menschen auch gerade am nötigsten brauchen, sondern das geht ja alles über unsere Bündnisorganisation. Und deswegen können wir die Anrufer und diejenigen, die per E-Mail sich bei uns melden, tatsächlich nur vertrösten und an unsere Organisationen verweisen. Das machen wir aber so einfühlsam und behutsam, dass wenigstens die Gewissheit bei den Menschen da ist, dass sie Hilfe bekommen werden. Das jetzt noch ein bisschen dauert. Das wissen wir, die vom Fach sind, alle, dass man nicht eine Hilfskampagne innerhalb von 2 Wochen aus dem Boden stampfen kann. Das dauert halt. Unsere Organisationen sind im Moment in einigen Regionen noch damit beschäftigt, den Schutt auch zu helfen, abzutransportieren, die Riesenmüllberge zum Beispiel, die dort aufgelaufen sind. In einigen Gebieten gibt es schon Hilfsmaßnahmen, ganz konkrete, die angelaufen sind, meistens in Form von direkten Sachunterstützungen, wie zum Beispiel den Bautrocknern oder Solarlampen, zu helfen, dass der Schlamm aus der Wohnung dann auch kommt. Und tatkräftige Hilfe natürlich auch in Form von Evakuierung, Notunterkünften, das volle Programm, was man auch dann braucht. Aber das, was die Menschen jetzt umtreibt, dass sie ihr Haus wieder aufbauen können oder wieder eine Wohnung haben. Und hier endet bald auch die Schulferien in Nordrhein-Westfalen, dass die Kinder dann auch wieder ein ordentliches Zuhause haben und zur Schule gehen können. Das können wir jetzt tatsächlich nach knapp 2,5 Wochen nach der Katastrophe noch nicht versprechen. Da brauchen wir noch ein bisschen Zeit.
Natürlich.
Wir machen auf jeden Fall Hilfe für die einzelnen Familien. Wir werden ganz viel tun, um den sozialen Diensten und Vereinen zu helfen, dass die schnell wieder ihre Arbeit aufnehmen können. Vor allem die Beratungsstellen, damit sich die Menschen auch an die wenden können. Zum Teil sind auch schon Busse vor Ort mit Beratern, wo dann die Dorfbevölkerung Hilfe bekommen kann und nachfragen kann zu verschiedensten Problemen, wo sie sich hinwenden müssen. Das bereiten wir jetzt alles sukzessive vor, dauert aber ein bisschen, bis alles so steht und die Menschen dann auch mit dem Wiederaufbau wirklich beginnen können.
Nein, ich finde es großartig, mit welcher Zuwendung Sie auch die Betroffenen, aber auch die im Einsatz befindlichen Mitarbeitenden behandeln und darstellen. Eine letzte Frage vielleicht noch. Haben Sie eine Zahl, wie viel Mitarbeitenden aus Ihren Bündnisorganisationen waren zu Hochzeiten im Einsatz?
Also wir wissen, dass wir über 2500 Einsatzkräfte von unseren Organisationen im Einsatz hatten. Und dazu kommen jede Menge Ehrenamtliche, viele, viele Nachbarn und Menschen aus umliegenden Städten, die hingefahren sind, um zu helfen. Die Zahl könnte ich gar nicht schätzen. Das müssen extrem viele gewesen sein. Aber von den Helfern unseres Bündnisses waren es auf jeden Fall Tausende im Einsatz.
Ja. Ja, großartig. Vielen Dank für den Einblick in Ihre Arbeit, Frau Tröckner. Und Sie werden irgendwann den Schlaf, den Sie nicht hatten, nachholen können, hoffentlich.
Alles gut. Wir sind froh und glücklich, wenn wir mit dem, was wir können, helfen können. Vielen von uns ist es ja nicht gegeben, mit der Schippe da vor Ort zu stehen. Und wenn wir helfen können mit dem, was wir hier tun, sind wir schon ganz dankbar.
Super. Vielen Dank für den Podcast und Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss, Frau Tröckner.
Auf Wiedersehen.